Brandneue Episode, 1000 Jahre Bier. Servus Anton.
Servus, habe ich die Ehre.
Grüß euch da draußen. Wir sind mal wieder da. Also.
Back in blue.
Genau, also halt, also da im Internet.
Genau, genau.
Wir machen wieder ein paar neue Episoden. 1000 Jahre Bier. Also eure zwei Lieblingshamperer aus der Staatsbrauerei.
So ist es.
Genau, ich und der Donet.
Das sagen wir ganz unbescheiden. Also.
Ja, das war quasi ein Lob verknüpft mit einer liebevoll gemeinten Verballhornung.
Das ist ein, du malst mit Worten, das ist eigentlich meine Aufgabe, aber das ist aber ein Traum.
Ja, ich habe neue Wörter gelernt.
Ich merke es.
Verballhornung.
Kam gerade wieder 4 Wochen in Österreich, geht es wieder dahin. Ja, aber ja, freut mich auch, dass wir wieder da sind jetzt. Vor allem, ihr habt es ja schon gehört, unsere absolute Winter-Episode mit der Fabi, habt ihr ja schon gehört.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Wenn nicht, reinhören.
Genau.
Fabi hat nämlich heuer im Winter in dieser Saison 2022-2023 Edelmetall abgeräumt.
Mhm. Bei den World University Games.
Genau, in Lake Placid.
Ehemaliger Olympia.
What? Genau, und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört ihr heißt dieser.
Oder halt alle anderen Episoden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt.
Genau, wir haben ja
Podcast der ältesten Brauerei der Welt, 1000 Jahre Bier.
Richtig.
Von und mit und über und was auch immer. Ja, der ältesten Brauerei.
Und damit ist Stefan. Die Werbeeinblendung auch beendet.
Genau.
Ja, heute dreht sich nämlich alles um das Thema Starkbier. Ihr habt es ja fast schon erahnt, aufgrund des Titels und natürlich auch aufgrund der Zeit, in der wir uns aktuell befinden. Tüssi, Starkbiere.
Ha? Ja, geil, ne?
Auf das wollte ich gar nicht hinaus, aber korrekt. Ja. Was ist das?
Ja, ist halt, also der Name sagt halt schon sehr viel aus. Gell? Also die deutsche Sprache malt ja auch mit Worten.
Einfach.
Starkbiere, das sind halt Biere, die stärker sind als die gewöhnlichen Biere, die man so trinkt. Und ja, die gewöhnlichen Biere liegen irgendwo zwischen 4,8 und 5,4%, 5,5% oder sagen wir 4,5 bis 5,5. Da liegen die meisten Biere drinnen, was man so als Vollbier bezeichnen würde. Der Trend geht ja, sage ich mal, eher vor allem bei Untergangbieren eher ein bisschen jetzt eine mildere Variante, ja, ein bisschen knapp unter 5. Ja. Spezialitätenbiere wie Eisbiere sind knapp drüber, hätte ich gesagt. Ja, auch Kellerbier zum Beispiel.
Hat uns das 5,6 auch
Export am oberen Ende, gell? So. Ja, genau. Aber Starkbiere zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie halt wirklich deutlich stärker sind als die gewöhnlichen Biere. Kein Bier ist gewöhnlich. Biere sind immer toll. Aber halt als die, sage ich mal, als normal empfundenen Biere. Und da geht es eigentlich nicht primär um den Alkoholgehalt, sondern um Stammwürze. Also sprich, wie viel Grad Plato, also wie viel Prozent Stammwürze das Bier hat, also in dem Sinne halt, wie viel vergärbarer Extrakt, also wie viel vergärbare Zucker in einem Bier drinnen sind. Und das kann ihn dann auch sehr, sehr stark machen. Kommt aber immer wieder auch auf die Gärung drauf an und auf viele andere Parameter, wie viel Alkohol dann wirklich drinnen ist.
Ja. Sind Starkbiere dann automatisch auch süßer?
Meistens schon. Muss aber nicht sein, ja. Also ich habe mal an der Uni im Praktikum, haben wir den Exmatrikulator gebraut.
Das ist schon super.
Pilotsud, ein heller untergäriger Bock. Die Hopfengabe haben wir komplett falsch berechnet, der Pups und ich, das haben wir komplett verkackt. Und dadurch war halt wirklich, hat er sehr süß gewirkt, weil halt quasi kaum ein bitter Ding da war. Ja. Obwohl er nicht so süß war, er war eigentlich extrem hoch vergoren, aber es wirkt halt extrem malzig und unbalanciert dadurch das Bier. Aber wir haben das stärkste Bier des Praktikums damals gemacht. Also keiner war so stark wie wir, deswegen haben wir gesagt, also irgendwie haben wir gewonnen.
Was hat's gehabt?
Über 7%. Okay. Als einfach Bock. Wir haben gesagt, also wir sind die Gewinner der Herzen. Ne? Ja. Also, aber es war halt wirklich jetzt nicht so toll schmeckendes Bier. Aber
es war ein Arthur.
Es war ein Arthur. Aber wenn es eigentlich ein Arthur ein Doppelbock ist, aber ein Doppelbock sein sollte und unser Bier ein Einfachbock war von der Stammwürze her, aber das war uns wurscht, weil wir fanden den Namen so gut.
Ne? Ex-Matrikulator, das hört sich noch ein Marvel-Superhelden irgendwo. Also
ja,
das,
genau.
Das ist, oder noch ein Bösewicht, je nachdem. Aber.
Ja, aber ist wurscht. Also, aber meistens sind die Bockbiere süßer. Ja, Ausnahme kennt man wirklich zum Beispiel unseren Vitus, den Weizenbock nennen. Er hat einen süßlichen Charakter, ja, aber er ist nicht süß, weil er so extrem entvergoren ist. Also der Vitus hat einen extrem hohen Entvergärungsgrad, der um die 3% sogar teilweise darunter liegt. Also hat teilweise einen wirklich einen Entvergärungsgrad wie ein normales Vollbier. Ja. Und dadurch wirkt er halt nicht so süß. Er wirkt schon malzig, aber halt nicht quasi restsüß, weil halt noch so viel gelöste Zucker drinnen sind. Und bei Bockbieren hat man das halt oft, oder bei Starkbieren, dass der Endvergärungsgrad, also sprich bis zu welchem Grad die Hefe den vergärbaren Zucker verstoffwechselt oder nicht, etwas höher ist, weil umso mehr Alkohol die Hefe produziert, umso eine toxischere Umgebung schafft sie sich selbst und stellt halt irgendwann einmal aufgrund dessen
die Gärung Arbeit ein.
Mhm. Genau, kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Oh. Bam. Und ja, aber long story short, aber ich glaube, jetzt wollen wir da gar nicht so tief reingehen.
Da gibt es nämlich eine andere Episode.
Es wird eine andere Episode geben.
Die das richtig detailliert bearbeitet.
Genau, mit unserem Most Favorite Sensorica, Dr. Taste.
Dr. Taste. Seit kurzem
Dr. Taste. Seit kurzem Dr. Taste mit Florian Lehnhardt, mittlerweile Dr. Florian Lehnhardt von der Universität hier in Weinstephan von der TU München, mit dem wir schon einige Sensorik-Episoden aufgenommen haben. Da werden wir eine eigene Episode machen, nur zum Thema Starkbiere, Bockbiere, eher vom sensorischen, technologischen Standpunkt aus. Aber heute geht es ja, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen verplappert.
Ja, wie immer.
Heute geht es ja eigentlich eher um die kulturelle Ausbringung der Starkbiere.
Richtig, richtig. Also vor allem natürlich auch geschichtliches,
ja.
Kulturelles, aktuelles.
Kulturelles, aktuelles, also das Ganze drumherum, also quasi genau. Abgesehen vom Produkt, das Ganze drumherum zum Thema Starkbier. Und deswegen haben wir ja auch unseren Aufzeichnungsort heute etwas spezieller gewählt.
Richtig.
Und zwar sind nämlich im Stephanskeller des Bräustübers Wein Stephan. Vielleicht hört man im Hintergrund auch so ein bisschen
die Schunkelmusik.
Und später kommt anscheinend noch eine Reisegruppe, deswegen kann es vielleicht ein bisschen
geräuschintensiver
im Hintergrund werden, aber das stört uns ja nicht. Sondern das.
Da waren wir ja auch schon im Biergarten,
oder? Ja, also genau. Aber wir sitzen da im Stephanskeller, wo jedes Jahr halt das Starkbierfest der Brauerei Wein Stephan stattfindet. Das ist eigentlich nur eine interne Veranstaltung mit Einladung, aber wird trotzdem auch medial ein bisschen wahrgenommen. Und ja, über das alles sprechen wir so ein bisschen, was die Starkbierzeit so ausmacht.
Genau. Jetzt gehen wir aber erst einmal einige Jahrhunderte zurück, weil es hält sich ja ein hartnäckiger Mythos, mit dem wir hier als älteste Brauerei der Welt aufräumen möchten. Starkbier wurde oder das Bockbier wurde ja nicht in Bayern erfunden.
Nein, ganz und gar nicht, ja.
Genau, und das schreiben sich bayerische Bierliebhaber gerne mal auf die Fahnen, dass man Bayern ja der Ursprung des Starkbieres ist. Es liegt aber wesentlich, wesentlich weiter im Norden und zwar in der ehemaligen Hansestadt Einbeck.
Mhm.
Da ist es losgegangen. Wer das nicht kennt, das ist in Niedersachsen. Haben wir heute noch eine Brauerei.
Mhm. Genau.
Und,
gute Brauerei.
Sehr gute Brauerei.
Schöne Biere.
Liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle, genau. Also, los ging es ja eigentlich da Mitte des 13. Jahrhunderts, kann man sagen. Der Überlieferung nach war die, haben die Bürger damals ein Braurecht bekommen, ja, durch die Vergabe des Stadtrechts. Und dieses Bier, das da gebraut wurde, das war, ja, ein Luxusprodukt, ja, und wurde dann auch bis nach Italien gebracht, exportiert und nachdem er ja noch keine großen Möglichkeiten hatte, das Bier anderweitig haltbar zu machen, musste es natürlich stärker sein.
Das haben sie damals schon irgendwie gewusst, dass halt der Alkohol das
genau.
Irgendwie halt umso stärker es ist, umso länger hält es halt.
Genau, ja. Und entsprechend schwer war natürlich auch das Bier. Gell? Also ja. Es war jetzt halt kein erfrischendes Sommergetränk, wie unser Wein Stephan Helles zum Beispiel, sondern es war eher ein schweres, ja, ein starkes, da hat man was in der Hand gehabt, auf gut ja. Deutsch gesagt.
Das, anscheinend hat sich das halt rumgesprochen, gell?
Genau, und so, ja, ganz unspektakulär eigentlich, wurde dieses Bockbier oder dieses Starkbier eigentlich erfunden.
Ja, ja
also. Aus Gründen der Haltbarkeit.
Ja, rein praktische Gründe, ja. Jetzt ja nicht, damit man halt da einfach schneller voll ist oder so, sondern halt einfach rein praktische Gründe, es war länger haltbar und dadurch wahrscheinlich, nehme ich mal an, ein geschmacksstabiler und
sicherlich, ja.
Ja
und dann Export geeignet.
Ja. Und ja, und die Wittelsbacher haben sich ja dann wirklich aus Einbeck beliefern lassen dann mit dem Bier und irgendwann haben sie sich dann halt gedacht, ja, warum lassen wir das von da oben runter karren? War ja, glaube ich, da irgendwann 1500, 1600 oder wann das war, glaube ich, jetzt eine die einfachste Nummer,
richtig.
Mit den damaligen logistischen Möglichkeiten, die man hatte,
richtig.
Das zeigt er aber zum Kriegen und dann haben sie irgendwann halt Brauer oder einen Brauer von Einbeck rekrutiert und der hat es dann halt einfach in Bayern in München gebraut.
Richtig und die ganze Thematik Bockbier, woher kommt der Bock, was hat der Bock damit zum da? Ja, es war früher, wie dieses Bier quasi und vor allem der Braumeister damals importiert wurde, war das ein einpöckiges Bier und da ist aus der bayerischen Mundart das Bockbier entstanden. Mhm. Also natürlich,
ihr wieder wisst eine ja Verballhornung.
Eine Verballhornung.
Eine dialektische. Sagen wir,
ihr wisst ja selber, dass wir Bayern gerne mal so zwischen Bellen und Grunzen irgendwo landen.
Gott sei Dank hast das du jetzt gesagt.
Ja,
ein bisschen
Selbstkritik darf man da schon üben. Und dann wäre halt aus ein pöckisch Bier, wird dann gerne mal ein Bockbier.
Und ja, hat man halt abgekürzt aus pöckisch Bock und ja, und seitdem ist der Bock irgendwie so eine Art Wappentier. Also ich habe auch gesehen, wir haben so eine alte, von unserem damals noch Stephansquell Hellenbock, den wir mal genau, gehabt haben, aber den gibt es nicht mehr, haben wir auch wirklich einen Ziegen, also nicht einen Ziegenbock, einen Gams, nein, kein Gams, einen Steinbock als hat Wappentier dafür gehabt und ja. Beziehungsweise ja. Der ein oder andere Ziegenbock, Steinbock, Gamsbock ziert dann oftmals so Logos und Designs für Bockbiere, weil der Bock halt irgendwie zum ja, Wappenviech geworden ist für dieses Produkt.
Und dann gibt es ja auch noch diese Legende, sage ich jetzt mal, warum das Bockbier auf einmal dann das die Fastenzeit erobert hat, sage ich jetzt mal.
Ja, weiß gar nicht, ob das Legende ist. Ich glaube, das ist schon relativ akkurat über...
Eine Legende ist vielleicht zu viel gesagt.
Akkurat ja. Überführt. Also das war halt einfach, weil damals dieser Orden, waren es Franziskaner, ich weiß nicht, aber dem heiligen Paola gewidmet, also woraus dann die Paulaner entstanden sind, der Paulanerorden in München. Und die haben ja sehr strenge Fastenregeln gehabt, also in die 40 Tage gar nichts essen, nichts, gar nichts, Buße tun, 40 Tage lang. Und die haben sich dann halt einfach dieses einpöckige Bier vom Hofbräuhaus geben lassen, weil sie gesagt haben, ja gut, das war ja sehr kalorienreich, weil die Gärung damals sicher nicht so gut funktioniert hat wie heutzutage, ja. Wo man das mit Temperatur sehr gut steuern kann, sondern die waren halt auch sehr kalorienreich, die Biere, und sehr süß, die Biere, und schwer, und die haben halt natürlich sicher auch schön bedüdelt und haben dadurch halt auch Kalorien gehabt, und so hat man halt ein gewisses Sättigungsgefühl gehabt und hat, glaube ich, durch eine leichte Beschwingtheit diese 40 Tage des Darbens wahrscheinlich auch ganz gut überbrücken können, ja. Und,
vermutlich so haben, mit guter Laune.
Ja, genau. Und so haben die Mönche das dann halt gemacht, einfach diese Starkbiere, beziehungsweise diese Einpöckischbiere, Bockbiere, haben sie dann halt einfach getrunken in der Zeit. Und ja, das ist, glaube ich, ziemlich akkurat überliefert. Also da würde mich wundern, wenn das eine Legende ist.
Nein, das will ich gar nicht anzweifeln, aber so. Es gibt nur diese Papstgeschichte so. Mit dazu, genau. Dass halt das
ja.
Im Endeffekt die
Mönche. Ja, das, glaube ich, ist unter Legenden einzustufen, ist eigentlich ja, eine schöne Geschichte.
Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, dass eigentlich die Mönche ja natürlich irgendwas Nahrhaftes brauchten und der Papst es aber strikt verboten hat. Mhm. Und dann hat man anscheinend das Bier runtergekarrt, damit der Papst das probiert in den Vatikan. Und auf dem Weg darunter, das hat anscheinend ewig lang gedauert, auf dem Weg darunter ist das Bier gekippt oder schlecht geworden.
Sauer waren
wahrscheinlich. Sauer waren, ja. Und der Papst hat es probiert und soll angeblich gesagt haben, das schmeckt so viel kreislig. Das ist ja, da wären sie eine Buße, wenn sie das trinken.
Dazu ist die Fastenzeit ja auch da, ne?
Richtig, und die Mönche hier herum haben sich schon ernst gelacht. Die haben sich gedacht, da, wir schuppern uns jetzt sauber.
Ja, genau.
Wir schuppern uns jetzt sauber.
Da war der Papst wahrscheinlich so, diese bayerischen Mönche, ha, so hart fromme Leute.
Hundsbäum, die Reidigen.
Ja, aber, und ja. Dann denkt er sich, Mann, die tun ja richtig Buße, wenn sie das Zeug trinken.
Genau. Und dass herum gut geschmeckt hat,
braucht er ja nicht wissen. Ich glaube, das ist ein bisschen unter den Legenden einzuordnen, aber ist eigentlich eine nette Geschichte. Die habe ich, glaube ich, das erste Mal irgendwo auf der Homepage, glaube ich, vom Bayerischen Brauerbund gelesen oder so.
Oder bei uns?
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Bei uns
kennst du auch. Ja, liebe lesen. Grüße, sehr informative, umfangreiche Homepage auch beim Brauerbund. Also wer da ein bisschen auch zum Thema Biergeschichte oder Bierstile nachlesen möchte, ist da gut aufgehoben. Ja, das ist dann halt so die Geschichte. Und die Paulaner waren halt dann die Ersten, die dann angefangen haben, halt nicht nur dieses Einpöckisch-Bier zu brauen. Also die haben dann ein Braurecht gekriegt, dass sie selber brauen können, dass sie halt quasi nicht mehr von einer anderen Brauerei das Starkbier haben beliefern lassen müssen. Und dann haben sie selber brauen dürfen. Haben aber kein Schankrecht gehabt. Also gebraut schon, verkauft nicht. Aber es war dann quasi nur für den Eigengebrauch. Und dann sind die auf die Idee gekommen, ja, das können wir noch einmal ein Schrauben hoch dran. Und dann haben sie halt aus dem normalen Bock einen Doppelbock gemacht. Und das ist, was dann heute als der Salvator bekannt ist.
Ganz kurz.
Das ist der Doppelbock, ja.
Ganz kurz, ich meine, wir werden, wie gesagt, in der anderen Episode noch deutlicher darauf eingehen, aber nur zum Verständnis kurz umrissen. Warum Doppel?
Ja, also Stammwürze ist es halt, wie gesagt immer aus, wie stark ein Bier werden kann. Also wie viel vergärbarer Extrakt möglich ist, das drinnen ist. Also wie gesagt, Stammwürze bei einem Weißbier, bei uns haben wir zum Beispiel so um die 12, ja, oder bei einem Untergärigen Hellen hast du 11,8 vielleicht Stammwürze. Beim Bock fangen wir bei 16%, 16 Grad Plato Stammwürze an und bei einem Doppelbock haben wir 18 Grad Plato Stammwürze. Ah. Also nur einmal deutlich höher, wo man da aufgeht und dann können die Biere schon auch richtig, richtig intensiv werden. Nicht nur vom Alkohol her, sondern auch vom Geschmack her, weil man dann schon wirklich sehr, sehr viel Sachen drinnen hat. Und die haben dann halt einfach diesen Doppelbock, also nochmal stärker gebraut. Das ist dann da das Bier gewesen, wo sich dann halt der Salvator, oder irgendwie, ursprünglich war das, glaube ich, Sankt Vater, oder, doch Sankt Vaters Bier hat das Kassen gehabt, oder? Ich glaube, Sankt Vater oder, Sankt Vater, ziemlich sicher. Und das wurde dann ja auch wieder etwas sprachlich
verhunackelt.
Verhunackelt. Ja, oder Sankt Vater wurde Salvator. Und das heißt aber bis heute. Also quasi diese dunklen Doppelbockbiere, die in der klassischen Fastenzeit als Bier getrunken werden, kommt von den Kollegen aus München, von der Ballaner Brauerei.
Genau. Gesehen. Und es haben sich ja viele Brauereien dann an das A-Tor orientiert. Ja,
zumindest die Münchner, genau, weil da habe ich dann einmal gelesen gehabt, dass einer dann auch so dunklen Doppelbock gebraut hat, der Brauerei, die haben ihn dann auch Salvator genannt und da haben sie dann dagegen Einspruch erhoben, weil sie gesagt haben, Salvator sei eine Markenname und keine Sortenbezeichnung.
Ja, genau.
Die Sortenbezeichnung sei Bock oder Doppelbock in dem Fall und Salvator ist ein Markenname und da haben sie dann Recht bekommen, haben sie gesagt, nein, Salvator darf halt nur die Ballaner Brauerei nennen, die Gründer des Ganzen. Dann haben die halt irgendwelche anderen Namen genommen, aber dieses A-Tor, um den Menschen zu sagen, weil der Salvator halt so populär war, um den Menschen zu sagen, es ist ein Salvator-artiges Getränk, ja, haben sie halt alles hinten angehängt mit A-Tor.
Und ich meine, und natürlich von dieser Bekanntheit auch zu profitieren.
Also wahrscheinlich, ja, klar. Muss man mit zum Schneiden. Ja.
Richtig.
Also dann gab es da Optimator und Maximator und wie heißen sie alle noch?
Ja, Animator, Biovator, Delikator.
Genau. Was ich persönlich. So hätten der Pupsen und ich unseren
Doppelbock. Ihr habt ja dann extra
Exmatrikulator. Terminator ist natürlich auch nicht so schlecht. Boah, Tone, nach der Episode gehen wir gleich und tragen uns das irgendwo ein. Ja. Irgendwann, wenn wir den Terminator brauen und auf den Markt bringen.
Dann macht der Arnie Werbung dafür, ja, was da
los war. Let's drink the Terminator. Ja. It's the best Doppelbock in the world.
Lieber nicht. Aber lustig, ja.
Ja, was ich sehr cool fand damals, als ich nach Freising gekommen bin, sind wir ab und zu rausgefahren zum Erbräu auf dem Flughafen. Und die, quasi in meiner ersten Fastenzeit, und dann haben die da draußen den Aviator gebraut.
Ah ja.
Flughafenbrauerei macht den Aviator, das fand ich schon höchst gefinkelt.
Du blöd darfst nicht sein.
Nein, blöd darfst nicht sein, das fand ich so nett. Ja, bei uns heißen sie halt nicht Aviator oder Ator, sondern wir haben unsere Bockbiere halt nach unseren als ehemalige Klosterbrauerei halt nach dem Heiligen Corbinian, nach unserem Gründer genannt, der dunkle Doppelbock heißt so, und der andere Bock, der Vitus, wurde nach dem Heiligen Veit benannt, unserem Nachbarkloster hier im Weinstephaner Berg, weil da, wo ja heute der Lindenkeller steht, war ja früher das St. Veit Kloster. Und
Schutzpatron der Bierbrauer.
Schutzpatron der Bierbrauer, genau. Also die sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen.
Genau.
So kennt man die Doppelbockbiere als die Arthors. Richtig.
Lustigerweise, kleiner Fun-Fact, wer mal Asterix auf Bayerisch gelesen hat, der hat Miraculix seinen Zauberator kennengelernt. eine kleine, aber feine Anspielung auf die bayerische Bierkultur im bayerischen Asterix.
Übrigens, ich bin ein riesen Fan der Dialekt Asterix.
Ganz super.
Ich habe da drei oder vier daheim. Ja. Allererster klar, die kärntnerische Version,
klar.
Übersetzt quasi ins Kärntnerische vom Armin Assinger.
Auch lecker.
Ja, du kennst den, gell?
Ja.
Das habe ich verschlungen. Und ich habe, bayerisch habe ich auch, aber an das Zauberrater kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich jetzt nochmal nachlesen. Mhm. Wienerisch, glaube ich, habe ich noch. Und, was noch, muss ich noch mal schauen, ich habe das schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Aber sehr, sehr lustig, ja. Asterix auf Dialekten.
Wie ist es dann? Gibt es dann statt einer Wulzau bei der Gallier irgendwie Speck und Kass oder keine Ahnung?
Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber Sehr lustig, ja.
Ja, und apropos lustig, da findet man einen schönen Übergang zu den Starkbierfeste eigentlich. Ja. Weil die ja auch schon seit Ewigkeiten Tradition sind.
Ich meine, zumindest Starkbieranstiche.
Starkbieranstiche, genau. Und die gibt's ja nicht nur in Bayern oder in Deutschland. Das ist ja mittlerweile tatsächlich ein weltweites Phänomen geworden. Durch das, dass das Bier halt auch immer bekannter geworden ist, dass der Bierstil bekannter geworden ist. Ob es jetzt in Deutschland natürlich, in Berlin oder in Hamburg gibt es es. Und natürlich, damit sind wir wieder bei uns hier, wo wir jetzt gerade sitzen, in den Brauereien in Bayern zum Beispiel.
Mhm, genau.
Bei uns hier in Weinstephan ist das ja traditionell im Bräustübel. Der Wolfgang Krebs kommt da, tritt als Kabarettist natürlich als diverse politische Persönlichkeiten auf. Unter anderem macht dann Markus Söder, ein Hubert Aiwanger hat er drauf, Angela Merkel hat er drauf. Ich bin gespannt, ob er heuer einen Olaf Scholz raus wird.
Die Impersonation von ihm ist der Edmund Stoiber.
Ich kann mich wegschmeißen mit dem. Das ist
also Ding hat er meiner Meinung nach am besten drauf. Und
den Aiwanger Hupsi.
Ja gut, Hupsi, aber der Wolfgang Krebs als Edmund Stoiber, das ist...
Muss man gesehen
haben. Kino, ganz großes
Kino. Muss man gesehen haben. Und heuer auch wieder da.
Mhm.
Also freuen wir uns schon sehr drauf. Es ist ja, ja.
Ich war da ja noch nie. Kleines Trauma. Nein, ist halt eine sehr exklusive, etwas kleinere Veranstaltung für sehr gute Kunden der Brauerei und Freunde der Brauerei. Ich muss aber auch zugeben, also von einer Möglichkeit, die ich hatte, mal da teilzunehmen, war ich dann auch wieder unterwegs. Also es war halt auch immer blöd, ist immer blöd Klaffer, sagen wir es mal so. Aber werde ich schon mal schaffen und ich bin sehr gespannt, ja.
Ist er da immer verbunden, vor allem auch mit sehr gutem Essen hier drin im Bräustübel. Also es wird schon zelebriert und das ist auch das Schöne.
Ich habe auf die Fotos gesehen, immer diese geilen Brotzeitbrettel,
oh, ja.
Die was dann so als Art Appetizer auf dem Tisch stehen.
Kleiner Hinweis, Brotzeit-Episode.
Is coming. Is eigene coming. Episode zum Brotzeit, yeah. Is coming, ja.
Darf uns schon drauf gefallen.
Quasi Spoiler Alert.
Tiri. Genau, ja, aber diese Starkbierfeste, die sind eben so traditionell geworden, natürlich auch das Riesenstarkbierfest im bayerischen Ursprung des Starkbiers, sage ich jetzt mal, bei Palana am Nockerberg,
ja.
Das Politiker der Blecken.
Ja, also man kann mich natürlich auch Lügen strafen, aber so interpretiere ich das oder so reicht mein geschichtliches Wissen dahin zurück. Und zwar dieser Bruder Barnabas der Paulana, der quasi ja dann, das war ja ein Braumeistersohn, der selber Brauermeister war und der ist dann auch Paulaner-Bruder geworden, zumindest ein Laienbruder, weil der hat dann quasi im Paulaner-Kloster in der Aue in Münden, hat der halt braut. Und vor allem diesen Doppelbock hat der quasi erfunden oder eingebraut oder halt gemacht. Und der hatte dann die Idee, dass man dann mehr oder weniger so einen Art Starkbieranstich macht zum Todestag des heiligen Paola. Das ist der 2. April. Und da haben die halt diesen Starkbieranstich gemacht und da haben sie einen Kurfürst eingeladen. Den Kurfürst von Bayern. Und dem quasi, er hat diesen Starkbieranstich halt gemacht, dieses Fass angestochen und hat die erste Maß, den ersten Krug dem Landesvater quasi gegeben, in dem Fall dem Kurfürsten. Und der hat das dankbar angenommen und war dort und hat einen Murzer Gaude gehabt anscheinend, weil dann danach haben die Paulaner nämlich auch ein Schankrecht bekommen. Ja. Also zuerst haben sie nur gebraut und so ein bisschen halb legal, illegal, keine Ahnung, wie legal ausgeschenktes Bier auch an die Bevölkerung. Deswegen ist ja das erwartet dann auch so populär geworden. Und dann quasi haben sie sich auf Du und Du mit dem Landesvater gestellt, durch das, dass sie ihm da Freibier gegeben haben oder da eingeladen haben oder die Ehre der ersten Mass erteilt haben. Und dann hat er anscheinend dann im Anschluss denen auch das Schankrecht gegeben. Wie gesagt, falls es da noch weitere Details gibt oder irgendwas jetzt falsch war und sich da draußen einer unserer Hörer besser auskennt, please tell me, sagt es uns. Aber so habe ich das heute verstanden und gehört. Und da, und jetzt kommt meine Interpretation des Ganzen, da kommt ja dann die Idee her, quasi, dass man auch prinzipiell zu Festgelegenheiten Anstiche macht, also sei es Volksfest, sei es Oktoberfest, sei es irgendein anderes Starkbierfest, dass man halt quasi das feierlich mit einem Fassbieranstich halt macht, wenn es was zum Feiern gibt. Da kommt jetzt, glaube ich, ursprünglich her, dieser Gedanke. Und auch auf der Wiesn ist es ja jedes Jahr so, dass die erste Maß der Ministerpräsident, also der Landesvater oder vielleicht irgendwann vielleicht auch die Landesmutter in Zukunft bekommen wird. Und dass das quasi vom Kurfürsten oder beziehungsweise vom bayerischen König auf den Ministerpräsidenten in dem Fall übergegangen ist. Und da kommt halt die Idee her, dass man halt quasi das Bier ansticht und dann entsprechend der höchsten politischen Anwesenden Prominenz oder dem Landesvater überreicht.
Genau, und wenn die Politiker schon da sind, gerade beim Starkbieranstich, kriegen sie einen auf den Zwölfer.
Mhm.
Beim Politiker der Blecken, was auch da am Nockerberg tatsächlich zum ersten Mal umgesetzt worden ist.
Apropos der Blecken, Ja, das war so ein Fachbegriff, eine bayerische Dialektik, die ich in meiner Anfangszeit in Bayern halt auch überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt habe. Was meinen die damit? Mhm. Was ist denn das? Was soll denn das? Was ist denn Derblecken? Hä? Und ja, dass die dann quasi, es kommt irgendwie, dass sich dann die Politiker ihre Wunden lecken müssen, nachdem sie da zerlegt worden sind. So irgendwo, oder? Oder wie darf man sich das vorstellen, Tone? Erklär uns das.
Ich bin diesem Wort noch nie auf die Spur gegangen, wenn ich ehrlich bin, weil das ist, also für mich als bayerischen Muttersprachler, ist das schon immer in meinem Sprachgebrauch drin. Also der Blecker. Also ich kann es mir jetzt eher so erklären, dass vielleicht von die Zunge rausstrecken. Mhm. Vielleicht. Mhm. Irgendwie daherkommt. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach nur Herleitung, so improvisiert, weil ich absolut keine Ahnung habe.
Okay, zweite Hausaufgabe an unsere Hörer. Hausaufgabe. Falls irgendjemand weiß, wo das Wort der Blecken herkommt, schreibt es uns bitte. Wir werden das gerne in einer zukünftigen Episode dann einbauen und nochmal aufklären.
Ja.
Aber ja, der Blecken heißt halt einfach, wie die Leute aufs Korn nehmen.
Ja, genau. Also für alle, die der bayerischen Sprache nicht mächtig sind, genau, aufs Korn nehmen, sich über jemanden lustig machen. Und also, ganz ehrlich, manche brauchen es schon. Also ich finde diesen Brauch super, weil einfach mal ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird. Und ich finde, je derber, ich bin kein großer Fan von Humor, der auf Beleidigungen basiert, aber je derber, desto besser. Und wenn man das geschickt macht, da trennen sie die kabarettistische Spreu vom Weizen. Weil das ist dann was, da, wenn man das Programm gut aufzeigt und das humorvoll macht, aber trotzdem die humorvolle Keule schwingt sozusagen, dann ist perfekt. Und die meisten schaut's nicht.
Ja, ich habe ja, das war ja auch ganz neu für mich, nicht? Also diese Form der jetzt sage ich mal, Art Fastenpredigens, oder es wird ja als Fastenpredigt genau. Immer genannt, da predigt man in der Fastenzeit den Politikern das, was sie falsch gemacht haben oder was sie gut in der Zukunft besser machen sollen oder was auch immer. Und bei diesen Fastenpredigten ist es ja so, dass sowas Ähnliches gibt es ja zum Beispiel in Österreich auch, das ist halt im Rahmen von Villacher Fasching, da gibt es den sogenannten Apotheker, der dann halt auch quasi so die Politik aufs Korn nimmt und das wird dann auch live im Fernsehen übertragen. Also sowas Vergleichbares gab es in meiner Heimat auch, aber so ist es ja in Bayern, der Bayerische Rundfunk übertragt, da gibt es diese eine Nockerberg-Sitzung, wo die ganze Politprominenz da ist, von Landes- bis Bundespolitprominenz und oben der Kabarettist ist, der halt dann die entsprechend aufs Korn nimmt und da gibt es halt den Spruch und da fand ich dann wieder die kulturelle Zusammenführung zwischen Österreich und Bayern. In Österreich hat man schon immer gesagt, also wenn der Apotheker in seinem Auftritt nicht erwähnt, ne, der ist praktisch politisch nicht mehr wichtig. Ja. Also lieber erwähnt werden als nicht erwähnt werden ist schlimmer als durch den Kakao gezogen werden.
Richtig, ja. Man wird sonst mit Schweigen bestraft.
Das, ja, genau. das Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann. Also, ja.
nur kurz, warum das so schlimm ist. Also ein gewisses Geltungsbedürfnis ist, glaube ich, so bei jedem Politiker vorhanden. Aber schaut es euch mal, wir haben vorher gerade über die Anstiche geredet. Mhm. Egal, wo ihr herkommt, wenn ihr ein Volksfest im Ort habt oder ein Starkbierfest oder irgendein Festel, wo angestochen wird und da gibt es die Zeitung da, schaut euch ruhiger mal von mir aus Bilder der letzten drei Anstiche an. Das ist vielleicht ein bisschen ein Suchbild, weil ihr werdet keine Unterschiede finden, weil immer dieselben Legend drauf sind. Also, wenn es Freiburg gibt und die Presse da ist, dann werdet ihr auf diesen Bildern bis auf, sage ich mal, einen kleinen Prozentsatz, immer dieselben Leute sehen. Und das 20 Jahre lang. Und deswegen schaut das überhaupt nicht, wenn die einmal im Jahr mal richtig auf den Zwölfer kriegen. Okay, freue mich sogar.
Sofern es ja wirklich berechtigt ist, aber gut, man hat, glaube ich, als Politiker immer genug Material, jeden Kabarettisten.
Definitiv.
Also das passt schon. Nein, meine Eltern schauen sich mittlerweile das an, Bayern, immer das Nockerberg immer an. Ja, ja. Das haben die halt auch vorher nicht gekannt, ich habe sie dann darauf hingewiesen und wir treffen uns einmal regelmäßig, also jetzt schauen wir es uns immer live an, sondern meistens dann halt irgendwann, wenn es in der Mediathek ist, ne, dann schauen wir uns das an, also jeder, der so nie gesehen hat und sich ein bisschen zumindest mit der deutschen oder bayerischen Politik auskennt, gern das Nockerberg-Ding anschauen und sich darüber ein bisschen amüsieren und ja, der Krebs-Wolfgang macht es ja bei uns genauso, dort auch so ein bisschen über die Politik, aber auch ein bisschen über das Regionale, so ein bisschen. Sie schaut sich so an, was im letzten Jahr so passiert ist, genau.
Genau, und dann gibt es ein wunderbares Programm
an diesem Abend. Mit Essen und Bier und viel Gelachter,
ja,
weil es meistens immer auf den Kosten der anderen ist.
Ne? Ja, mei, das ist ja so.
Ja, das ist eine typische Fastenzeit oder wie gesagt Starkbier-Tradition. Viele Brauereien machen diese Starkbiere ja übrigens auch nur halt genau für diese Fastenzeit, also sprich für Aschermittwoch bis Ostern. Bei uns ist das ja jetzt dann zum Beispiel nicht so. Also Corvinian und Vitus gibt es das ganze Jahr. weil es halt wirklich zwei
Spezialbiere.
Ja, Gott sei Dank. Weil es zwei Spezialbiere sind. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass zumindest in der Heimatregion dauert die meiste Zeit oder dass die Hauptzeit ist, wo es halt verkauft
definitiv, wird. Definitiv, definitiv. Also ich meine, man sieht es ja so aus meiner Sicht aus dem Marketing gesprochen, natürlich macht man in der Zeit halt auch vermehrt Werbung, eben weil es halt die Tradition ist, dass in dieser Zeit diese Biere getrunken werden. Also es ist, wir haben ja übrigens die wunderbare Podcast-Episode mit Bieren nach Lieblingsbier nach Situationen gemacht. Und ich finde, das ist so ein Fall. Also wenn ihr Starkbier einfach in der Starkbierzeit trinkt, vielleicht auf einem Starkbierfest, das schmeckt 10-mal so gut noch, wie es normal schmeckt. Und es schmeckt normal schon gut. Also das, wie gesagt, das ist immer eine situationsbedingte Geschichte.
Ja, man kann ja nie viel davon trinken, weil sie halt wirklich schon sehr mächtig sind, weil sie teilweise ein bisschen schnell im Kopf steigen ist.
Wie das 7-7, Kabinien 7-4.
Eben. Also das muss man auch mit Maß und Ziel natürlich genießen. Aber ja, aber vor allem unsere starke Exportorientiertheit macht es auch notwendig und die Nachfrage einfach da, weil in anderen Ländern haben die halt einfach diese Fasten-Ding-Kultur nicht.
Absolut.
Die verstehen das nicht in dem Umfang.
Absolut.
Die wollen das halt das ganze Jahr genießen und dass der Vitus das ganze Jahr genießbar ist, das zeigt ja auch, dass er halt wirklich hier zum Beispiel im Breustüberl wirklich das ganze Jahr verfügbar ist und immer nachgefragt wird.
Ja.
Aber auch im Ausland sehr stark nachgefragt wird. Also die größte Vitus-Kneipe der Welt ist ja eigentlich in den USA, in San Francisco oder in der Nähe von San Francisco. Der verkauft so viel Vitus wie sonst keiner in der Welt.
Ja.
Also das ist schon,
ist eine Ansage.
Ist eine Ansage und ja, zeigt auch aber die Trinkbarkeit der Biere, ne?
Definitiv, definitiv.
Eine kleine Fastentradition, oder Fasten, gar nicht wahr, Starkbiertradition, ja. Weil es gar nicht in der Fastenzeit ist. Das ist, haben unsere fränkischen Freunde quasi so einen Bockbiertag haben die. Das ist halt in Nordbayern eher daheim, in Franken eher daheim. 6. Januar, Stärk antrinken. Habe ich mal auch einmal sehr intensiv zelebriert, diesen Dreikönigstag mit Starkbier. Und das war interessant. Aber ja, die zelebrieren das quasi in Franken, dieser 6. Januar, dieser Dreikönigstag, da wird Bockbier getrunken. Mhm. Und zwar, das ist ja mitten in den Rauhnächten und das kommt von einem alten Brauch, in den Rauhnächten böse Geister zu vertreiben am Jahresanfang. Und quasi mit dieser Stärke des starken Bieres und mit diesem Mut kann man dann halt quasi mit dem Starkbier auch die Geister mit vertreiben. So irgendwie steckt es da dahinter. Aber es ist auch eine nette Tradition, da gibt es in Franken ein paar kleinere Bockbieranstiche. Und es gibt ja auch tolle Bierkultur und furchtbar viele tolle Brauereien in Franken. Und
ein weiterer Grund, das Bier zu zelebrieren.
Genau, und da wird auch wieder angestochen und auch festgemacht und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch dann so weit Fastenpredigt haben, aber das machen die wahrscheinlich dann noch einmal in der Starkbierzeit
extra.
Wir haben das einmal gemacht und das ist echt, also mir ging es dann am nächsten Tag gar nicht gut. Und seitdem machen wir das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber das war ein schöner Tag an der Stelle. Liebe Grüße an den Holmi, den Bocki und die Mareike. Wo wir da in München
Stärke drungen habt.
Oh, halt die Pappen. Heute reden wir noch drüber. Das ist jetzt 7-8 Jahre her und wir reden heute noch drüber, wie legendär das war.
Ja.
Und wir reden auch die ganze Zeit über das machen wir wieder.
Ja,
Revival, treffen wir uns.
Das ist der Klassiker.
Haben wir natürlich nie geschafft, leider. Vielleicht schaffen wir es ja 2024. Liebe Grüße an euch alle. Probieren wir es mal.
Wir werden sehen. Du wirst uns berichten. Ein letzter, allerletzter Tipp für euch. Es gibt auch noch die Variante des Starkbiers oder des Bockbiers, den Eisbock.
Ja.
Ich möchte euch nur an dieser Stelle darauf hinweisen, wir haben auf unserer Website eine kleine Anleitung, wie ihr das selber machen könnt. Vitus Kaffer, Website aufmachen, oder Kabinion natürlich, Website aufmachen, Anweisungen befolgen und los geht's. Ihr braucht es nicht viel dafür. Kann man easy daheim selber machen. Ich würde euch empfehlen, in kleinen Mengen zu probieren. Nicht runterstürzen.
Ja, Eisbock ist
normal. Eisbock ist eine gefährliche Geschichte.
Ja, ja.
Aber probiert es aus, wenn es der Anleitung folgt. Und wünsche mir euch viel Spaß dabei. Und vor allem wird es viel Spaß in der Starkbierzeit.
Genau. Obacht geben, länger leben. Maßvoll genießen.
Richtig.
Gesund bleiben.
Und dann hören wir uns bald wieder.
Macht's
gut. Bis bald.
Viel Zeit. Servus. Servus.